Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Predigttext für die heutige Predigt steht im Markus-Evangelium. Wir gehen weiter im 4. Kapitel, und zwar die Verse 21 bis 34. Markus Kapitel 21, Kapitel 4, die Verse 21 bis 34. Ich lese aber in Kapitel 4 des Markus-Evangeliums ab Vers 1. Und wiederum fing er an, am See zu lehren. Also er ist Jesus. Und es versammelte sich eine große Volksmenge bei ihm, sodass er in das Schiff stieg und sich auf den See darin niedersetzte. Und das ganze Volk war am See auf dem Land. Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen und sagte zu ihnen in seiner Lehre: Hört zu, siehe, der Sämann ging aus, um zu säen. Und es geschah, als er säte, dass etliches an den Weg fiel, und die Vögel des Himmels kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es, und es brachte keine Frucht. Und anderes fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, die aufwuchs und zunahm. Und etliches trug 30-fältig, etliches 60-fältig und etliches 100-fältig. Und er sprach zu ihnen: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Als er aber allein war, fragten ihn die, welche um ihn waren, samt den Zwölfen, über das Gleichnis. Und er sprach zu ihnen: Euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil. Damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen, und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden vergeben werden. Und er spricht zu ihnen: Wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann alle Gleichnisse verstehen? Der Sämann sät das Wort. Die am Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird, und wenn sie es gehört haben, kommt sogleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät worden ist. Und gleicherweise, wo auf steinigen Boden gesät wurde, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, sogleich mit Freuden aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendisch. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören. Aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort, und es wird unfruchtbar. Und die, bei denen auf das gute Erdreich gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören und es aufnehmen und Frucht bringen, der eine 30-fältig, der andere 60-fältig, der andere 100-fältig. Und er sprach zu ihnen: Kommt etwa das Licht, damit man es unter den Scheffel oder unter das Bett stellt, und nicht vielmehr, damit es auf den Leuchter gestellt wird? Denn nichts ist verborgen, das nicht offenbar gemacht wird, und nichts geschieht so heimlich, dass es nicht an den Tag kommt. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und er sprach zu ihnen: Achtet auf das, was ihr hört. Mit demselben Maß, mit dem ihr zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Und es wird euch, die ihr hört, noch hinzugelegt werden. Denn wer hat, dem wird gegeben werden. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Und er sprach: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf die Erde wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der Same keimt und geht auf, ohne dass er es weiß. Denn die Erde trägt von selbst Frucht, zuerst den Halm, danach die Ähre, dann den vollen Weizen in der Ähre. Wenn aber die Frucht es zulässt, schickt er sogleich die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Und er sprach: Womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Oder durch was für ein Gleichnis sollen wir es euch darlegen? Es ist einem Senfkorn gleich, das, wenn es in die Erde gesät wird, das kleinste ist unter allen Samen auf Erden. Und wenn es gesät ist, geht es auf und wird größer als alle Gartengewächse und treibt große Zweige, sodass die Vögel des Himmels unter seinem Schatten nisten können. Und in vielen solchen Gleichnissen sagte er ihnen das Wort, wie sie es zu hören vermochten. Ohne Gleichnis aber redete er nicht zu ihnen. Wenn sie aber alleine waren, legte er seinen Jüngern alles aus. Soweit Gottes Wort. Liebe Gemeinde, Jesus kam als König in diese Welt, um sein Reich zu bauen. Das haben wir in den letzten Wochen und Monaten in jeder Predigt des Markus über das Markus-Evangelium gehört. Das Interessanteste an Jesus ist wohl, dass er sein Reich so überraschend anders baute, als es die Leute damals von ihm erwarteten und als alle Könige vor ihm. Ich möchte das nicht nochmal alles wiederholen. Aber allein schon, dass er sein Wort als die Hauptwaffe in seinem Reich ansah, verwirrte die Menschen. Nicht nur die, die ihn sowieso nicht mochten, sondern auch seine engsten Freunde. Jesus merkte das und irgendwann begann er Gleichnisse zu erzählen. Gleichnisse, das hatten wir schon beim letzten Mal gesehen, das sind Geschichten, die eine Begebenheit, eine Tatsache, Personen oder Gegenstände aus dem Alltagsleben der Menschen nehmen und dadurch eine geistliche Wahrheit deutlich machen. Und mit diesen Gleichnissen stellte Jesus endgültig das Denken seiner Zuhörer auf den Kopf. Nicht nur das, was er sagt, ist für die meisten unverständlich, sondern er macht sogar deutlich, dass er diese Gleichnisse erzählt, damit einige Menschen nur noch verstockter werden, als sie es sowieso schon sind. Und dabei zitiert er den Propheten Jesaja in den Versen 11 und 12. Wir haben das eben noch einmal in Markus 4 gelesen, aber auch in Jesaja 6. Und auch in dem Abschnitt, den wir heute betrachten wollen, also in Versen 21 bis 34, sagt Jesus etwas über den Grund, warum er Gleichnisse erzählt. Und das sind die letzten beiden Verse in unserem Abschnitt, die Verse 33 und 34. Und ausnahmsweise wollen wir heute mal in der Predigt mit dem Schluss unseres Predigttextes beginnen. Vers 33 sagt Jesus, dass er den Leuten das Wort so sagte, wie sie es zu hören vermochten. Man könnte auch einfacher übersetzen, wie sie es hören konnten. Und damit meint er wohl etwas ganz Ähnliches wie schon in den Versen 11 und 12. Auch hier spielt das Gericht eine ganz entscheidende Rolle. Gleichnisse sollen eben nicht nur Wahrheiten des Reiches Gottes deutlich machen oder verständlicher machen, sondern sie sollen auch die Menschen, die feindlich auf das Wort Gottes und auf das Reich Gottes reagieren, nur noch weiter in ihrer Verstockung bringen. Und deswegen kam es bei den Zuhörern darauf an, wie sie es hören konnten. Jesus macht vorher klar, dass die, denen es von Gott gegeben war, die Gleichnisse zu verstehen, dass die es mit Gewinn hörten. Die anderen, die ihre Herzen verhärteten, die waren nicht in der Lage, die Gleichnisse zu verstehen. Und ihre Situation, ihre Lage verschlimmerte sich nur noch durch die Ablehnung von dem, was Gott, was Jesus ihnen hier durch die Gleichnisse sagte. In Vers 34 setzt Markus sogar noch einen drauf. Er schreibt, dass Jesus nicht ohne Gleichnisse zu ihnen redete. Das heißt natürlich nicht, dass Jesus nichts anderes als Gleichnisse erzählte. Aber es heißt doch, dass er von nun an viel mehr in Gleichnissen sprach. Viel mehr seiner Lehren durch Gleichnisse verpackte und dass alles, was er sagte, den Leuten, die feindlich auf ihn reagierte, verschleiert wurde. So ähnlich wie durch die Gleichnisse war auch alles andere, was Jesus im Folgenden sagte, für die Leute, die ihn nicht mochten, die ihn hassten und die ihn ablehnten, nur dazu da, dass sie noch mehr hassten, noch mehr ablehnten und schlussendlich den Plan fassten, ihn zu töten. Das erste Gleichnis, das Markus berichtet, war das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Das sind die Verse 1 bis 20 und das ist das, was wir uns beim letzten Mal angeguckt haben. Dort hatte Jesus sein Reich mit einem Acker verglichen, auf dem ein Sämann Saatkörner streute. Aber das Problem bei diesem Acker war, dass nicht jedes Saatkorn, was er gesät hatte, Frucht brachte. Manche Saatkörner fielen auf schlechten Boden, manche Saatkörner fielen unter Unkraut und nur manche Saatkörner brachten tatsächlich Frucht. Und Jesus zeigt uns durch dieses Gleichnis einerseits, was für eine unglaubliche Kraft in so einem Saatkorn steckt. Also was für eine unglaubliche Kraft im Wort Gottes steckt. Und auf der anderen Seite ruft er uns dazu auf, das Wort Gottes richtig aufzunehmen. Und er sagt uns, dass wir, wenn wir das Wort Gottes annehmen, dass wir dann Frucht bringen werden. Das ist die große Verheißung dieses Gleichnisses. Heute wollen wir uns mit den drei anderen Gleichnissen beschäftigen, die Markus ebenfalls in seinem vierten Kapitel aufgeschrieben hat. Ihr seht, dass sie wesentlich kürzer sind als das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Und zum anderen gibt uns Markus für dieses Gleichnis keine Auslegung mit auf den Weg. Beim letzten Mal hatten wir die Auslegung gleich mit dabei. Das war relativ einfach. Bei diesen drei Gleichnissen steht die Auslegung nicht mit dabei. Und deswegen ist es manchmal, vor allem beim ersten Gleichnis, schwieriger zu verstehen, was Jesus uns eigentlich sagen möchte. Und wie ich schon gesagt hatte, auch mit diesen drei Gleichnissen stellt Jesus das Weltbild von seinen Zuhörern wieder komplett auf den Kopf. Deswegen habe ich die Predigt heute auch so genannt. Das Reich Gottes stellt unsere Vorstellungen auf den Kopf. Und es gibt dafür drei Gründe. Der erste Grund ist, es kommt leuchtend, aber auch trennend. Das sind die Verse 21 bis 25. Zweitens, es kommt Gott gewirkt, nicht Menschen gewirkt. Das sind die Verse 26 bis 29. Und drittens, es ist winzig, klein und doch sehr groß. Und das sind die Verse 30 bis 32. Wir fangen an mit dem ersten Punkt. Das Reich Gottes kommt leuchtend, aber auch trennend. Dieser Abschnitt ist in der Schlachter 2000 Bibel überschrieben mit das Licht auf dem Leuchter. Wie ihr wahrscheinlich wisst, sind die Überschriften nicht im Originaltext beinhaltet. Die hat also irgendjemand dazu geschrieben. Und wie euch vielleicht aufgefallen ist, bei allen anderen drei Gleichnissen, die in diesem Kapitel stehen, steht jeweils drüber das Gleichnis vom Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und warum die Herausgeber der Schlachter 2000 hier nicht drüber geschrieben haben, das Gleichnis vom, hat seinen Grund. Denn anders als bei den anderen drei Gleichnissen sagt Jesus hier nicht, das Reich Gottes ist wie Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und trotzdem haben wir es in den Versen 21 bis 25 mit einer Art Gleichnis zu tun. Jesus nimmt hier das Bild des Lichtes auf dem Leuchter und macht daran eine geistliche Wahrheit deutlich. Ohne jetzt einen Handlungsablauf zu erzählen, wie das in den anderen Gleichnissen der Fall ist. Mit dem Wort Handlungsablauf meine ich, irgendwas passiert am Anfang, dann passiert was danach und dann passiert noch was am Schluss. Sowas gibt es in den Versen 21 bis 25 nicht. Aber auch aus anderen Gründen ist dieses Gleichnis oder diese Geschichte nicht ganz leicht zu verstehen. Jesus beginnt das Gleichnis mit dem Bild des Lichtes. Mit dem Licht meint er hier eine Öllampe, wie sie damals in jedem Haus in Israel stand. Man benutzte diese Öllampen dazu, um Räume zu erhellen. Es gab damals natürlich noch kein elektrisches Licht. Öl war teuer und so waren diese Lampen ganz besonders wichtige Gegenstände in jedem Haus. Ohne solche Lampen ging nach Einbruch der Dunkelheit nichts mehr. Und in diese Lampen füllte man Öl, dann stellte man sie auf einen Leuchter. Und so ein Leuchter war meistens so eine Befestigung in der Wand, wo man die Lampe so darauf stellen konnte, dass sie möglichst viel vom Haus oder vom Zimmer erleuchtete. Das Licht, was dadurch entstand, war flackernd und nicht besonders hell, aber es war immerhin besser als gar nichts. Und wenn wir das im Hinterkopf haben, wird schnell klar, warum es absolut idiotisch wäre, eine solche Lampe unter einen Scheffel oder unter das Bett zu stellen. Ein Scheffel war übrigens so ein Gefäß für Getreide. Wenn wir dieses Gleichnis vielleicht mal in unsere heutige Zeit übersetzen, hätte Jesus wahrscheinlich sowas gesagt wie, es geht doch auch niemand in ein Zimmer, knipst das Licht an und hängt danach einen Eimer über die Lampe. Das würde keiner machen. Das, was Jesus hier sagt, ist also absolut logisch. Und das war damals wie heute jedem Menschen klar. Und trotzdem ist es nicht so leicht zu verstehen, was Jesus uns mit diesem Bild eigentlich sagen will. Denn die Frage ist, was meint er mit dem Licht? Er will ja keine Lektion über Licht geben, sondern er will uns dadurch etwas deutlich machen. Vielleicht hilft uns ja bei der Suche nach einer Antwort auf die Frage, was Jesus meint, wenn er dieses Beispiel vom Licht unter dem Scheffel an anderer Stelle erzählt. Jesus hat nämlich dieses Beispiel nicht nur hier in Markus 4 angeführt, sondern es gibt viele andere Gelegenheiten, wo Jesus diesen Satz sagte. Man zündet doch auch nicht ein Licht an und stellt es unter einen Scheffel. Sehr bekannt ist zum Beispiel die Stelle in Matthäus 5. Auch dort sagt er, dass man sein Licht nicht unter einen Scheffel stellen soll. Und anschließend fordert er die Menschen auf, dass sie ihr Licht leuchten lassen sollen. Aus dem Zusammenhang wird klar, dass Jesus die Menschen hier auffordert, ein Leben zu leben, aus dem klar wird, dass sie Kinder Gottes sind. Auch in Lukas 11 zum Beispiel bringt er dieses Beispiel. Und diesmal ist sehr klar, dass das Licht das Auge eines Menschen ist. Jesus sagt hier, genau wie das Licht auf dem Leuchter leuchtet, so erleuchtet das Auge den ganzen Leib des Menschen. Wir sehen also, dass Jesus öfter von diesem Licht spricht, aber anscheinend meint er unterschiedliche Dinge damit. Damit haben wir aber immer noch nicht geklärt, was es hier in unserem Abschnitt bedeutet. Was meint er hier in unserem Abschnitt mit dem Licht? Und ich denke, um das zu verstehen, hilft es uns, einfach einen Vers weiterzulesen. Dort sagt Jesus nämlich, dass alle Dinge an den Tag kommen, eben dann, wenn Licht darauf scheint. Und was ist das, was geistlich gesehen alle Dinge ans Licht bringt? Und die Antwort darauf dürfte relativ klar sein. Das Wort Gottes. Und ich denke, für diese Interpretation spricht auch Vers 23. Dort sagt Jesus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Ihr könnt euch also erstmal merken, dass es oft so ist, dass Jesus mit einem bestimmten Bild immer wieder das Gleiche sagen möchte. Aber bei dem Bild vom Licht unter dem Scheffel benutzt Jesus anscheinend das gleiche Bild in verschiedenen Situationen, um unterschiedliche Dinge deutlich zu machen. Mal ist das Licht der Lebenswandel der Christen, so in Matthäus 5, mal das Auge des Menschen, so in Lukas 11, und hier eben das Wort Gottes. Und diesen letzten Vergleich, den kannten die Menschen übrigens schon aus dem Alten Testament. In Psalm 119, Vers 105 heißt es, und der Vers ist sehr bekannt, dürfte den kennen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Weg. Jesus beschreibt hier also das Wort Gottes als das Licht. Und die Wirkung dieses Wortes ist, dass es überall, wo es hinscheint, Dinge sichtbar macht. Und jetzt ist die nächste Frage, was sind die Dinge, die durch das Licht sichtbar werden? Zunächst einmal macht das Wort sichtbar, wer Jesus ist. In Vers 11 desselben Kapitels sagt er, dass es den Jüngern gegeben ist, das Geheimnis des Reiches Gottes zu verstehen. Aber das konnten und können Menschen eben nur verstehen, wenn es ihnen jemand erklärt. Und so macht das Wort Gottes uns die Person Jesus und das, was er getan hat, deutlich und klar. Und das funktioniert so wie ein Licht, wenn es einen Raum erleuchtet. Aber Licht macht noch mehr. Nehmen wir mal an, wir gehen nachts in unser Zimmer und knipsen das Licht an. Das macht doch eigentlich keiner von euch, weil er Licht so schön findet. Och, jetzt gucke ich mir mal wieder Licht an und knipse dann das Licht an. Sondern man knipst doch das Licht nachts an, vor allem deswegen, damit man die Dinge, die in einem Raum so stehen, besser sieht. Und nicht gegen Tisch und gegen Stuhl rennt, zum Beispiel. Wenn Licht da ist, dann macht es nicht nur sich selbst sichtbar, sondern es macht alle anderen Dinge sichtbar, die in dem Raum sind. Und in dem Zusammenhang der Gleichnisse ist es naheliegend, dass Jesus hier vor allem von den Herzen der Menschen redet. Wie wir schon im letzten Gleichnis gesehen haben, waren die Predigten von Jesus einerseits dazu da, Menschen zum Glauben zu rufen. Aber sie haben eben auch den Zweck, einen Unterschied zwischen den Menschen zu machen. Und das machen sie, indem sie die Herzen der Menschen anstrahlen. Es ist eben nicht so heimlich, dass es nicht an den Tag kommt, wenn Licht darauf scheint. So sagt Jesus in Vers 22. Und das gilt übertragen vor allem für dein Herz. Wie reagierst du auf Jesus, wenn sein Licht auf dein Herz trifft? Denn was das Licht des Wortes Gottes da zum Vorschein bringt, das ist alles andere als etwas Schönes. Bleiben wir bei dem Beispiel. Wenn wir das Licht nachts in unserem Zimmer anknipsen, dann finden wir das erstmal gut. Weil jetzt können wir endlich sehen, was alles so in unserem Zimmer steht. Aber das Licht bringt dann eben auch zum Vorschein, ob wir unser Zimmer schön eingerichtet haben oder ob wir unser Zimmer aufgeräumt haben oder eben nicht. Und so ist es mit Gottes Wort. Wenn Gottes Wort in unsere Herzen scheint, dann bringt es nur Schmutz und Dreck zum Vorschein, eben das, was die Bibel als Sünde bezeichnet. Und weil das Wort Gottes diese entlarvende Wirkung hat, von der Jesus hier in Vers 22 spricht, genau deswegen haben ihn so viele Menschen abgelehnt. Wenn ich heute sein Wort anstrahle, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder du siehst dann dein Herz, was plötzlich hell leuchtet, und du ärgerst dich über das Wort, das Dinge zum Vorschein bringt, über die du freiwillig eigentlich niemals nachdenken würdest. die du freiwillig niemals ans Tageslicht bringen würdest und die man in dem Moment nur sieht, weil das Wort Gottes darauf scheint. Die andere Möglichkeit ist, dass du dem Wort Gottes Recht gibst und du sagst, das, was dieses Licht hier zum Vorschein bringt, das stimmt. Jesus, hilf mir und rette mich. Eine dritte Möglichkeit gibt es nicht. Dieses Licht und dein Herz in seinem ursprünglichen sündigen Zustand, die vertragen sich nicht miteinander. Sobald das Wort Gottes dich anstrahlt, stehst du vor der Frage, wie du darauf reagierst. Etwas anderes bleibt dir gar nicht übrig. Und Jesus betont das in Vers 23, er sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Eigentlich steht hier wörtlich, wenn jemand Ohren hat zu hören, der soll hören. Gemeint ist aber das Gleiche, was er auch schon in Vers 9 gesagt hatte. Leute, hört zu, denn das, was ich jetzt sage und gesagt habe, das ist absolut wichtig. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes überlebenswichtig. Und anschließend, ab Vers 24, sagt Jesus etwas zu dem Maß, mit dem wir messen sollen. Das führt uns jedoch zu der nächsten Schwierigkeit. Denn die Frage ist, erzählt Jesus hier ab Vers 24 ein neues Gleichnis oder gehören die Verse 24 und 25 noch zu dem Bild vom Licht auf dem Leuchter? Ich lese nochmal diese beiden Verse. Ab Vers 24, und er sprach zu ihnen, achtet auf das, was ihr hört. Mit demselben Maß, mit dem ihr zumesst, wird auch euch zugemessen werden und es wird euch, die ihr hört, noch hinzugelegt werden. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Die Ausleger sind sich da nicht ganz einig. Die einen sagen, es handelt sich um ein neues Gleichnis, beziehungsweise ein neues Bild. Und sie verstehen die Verse dann so, dass Jesus hier vom Richten spricht, wenn er das Bild vom Maß benutzt. Was Jesus dann sagen würde, wäre, wir sollen andere Menschen nicht zu streng bewerten, weil wir von Gott nachher genauso streng bewertet werden. Logisch. Vers 25 wäre dann eine Warnung und eine Verheißung zugleich. Für die, die zu hart mit ihren Mitmenschen ins Gericht gehen, wird es schlecht ausgehen. Sie sind die, denen auch das genommen wird, was sie haben. Für die anderen aber, die mit dem richtigen Maß andere Leute messen, wird es reichen Lohn geben. Für diese Auslegung spricht, dass sie genau das ist, was Jesus in Matthäus 7 in den Versen 1 und 2 sagt. Dort heißt es, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden und mit demselben Maß, mit dem ihr zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Das ist doch interessant. Markus benutzt hier teilweise dieselben Worte wie Matthäus. Und trotzdem glaube ich nicht, dass es das ist, was Jesus hier in Markus 4 sagen wollte. Ich glaube vielmehr, dass die Verse 24 und 25 wirklich noch zu dem Gleichnis vom Licht auf dem Leuchter gehören. Und dafür spricht vor allem der erste Satz von Vers 24. Achtet auf das, was ihr hört. Jesus leitet hier nicht über zu, achtet auf andere Menschen oder achtet darauf, wie ihr mit anderen Menschen umgeht. Sondern er sagt, achtet auf das, was ihr hört. Es geht hier eben nicht um andere Menschen und die Frage, wie wir sie bewerten sollen, sondern es geht weiterhin um das Wort Gottes und wie wir, jeder von uns, ganz persönlich damit umgehen soll. Und das heißt dann natürlich, dass das Bild vom Maß aus Vers 24 zwar das gleiche Bild wie in Matthäus 7 ist, aber etwas anderes aussagt. Ganz ähnlich übrigens, wie das Bild vom Leuchter in den ersten beiden Versen. Wir haben hier also in diesen Versen zweimal ein Bild, was es woanders in der Bibel auch gibt und was trotzdem eine andere Aussage hat als an diesen Stellen. Jesus hatte also gesagt, dass das Wort Gottes alles erleuchtet, sodass nichts, auch nicht das Herz eines Menschen, verborgen bleibt. Und diese Tatsache verbindet er jetzt mit einem ganz starken Aufruf, gut zuzuhören. Das Maß, mit dem wir messen sollen, bezieht sich wohl darauf, wie wir dem Wort Gottes zuhören. Hören wir ihm gut zu? Hören wir ihm wirklich zu? Oder ist es uns im Grunde eigentlich egal? Praktisch gesagt ist damit natürlich zum einen gemeint, wie oft beschäftige ich mich mit dem Wort Gottes? In Gemeindeveranstaltungen, aber auch ganz persönlich zu Hause. Aber es ist nicht nur das. Es geht auch darum, wie wir hören. Man kann schließlich die Bibel aufschlagen, man kann darin lesen, man kann sie wieder zuschlagen und man kann sofort vergessen haben, was drin stand und was man gerade gelesen hat. Man kann in den Gottesdienst gehen, scheinbar zuhören, aber innerlich abschalten. Jesus weiß, wie leicht das passiert. Und er gibt hier die Aufforderung, achtet auf das, was ihr hört. Nicht nur achtet darauf, dass ihr hört, sondern was ihr hört. Denkt über den Inhalt nach, betet darum, dass es in eurem Herzen Raum gewinnt. Gegenüber all dem anderen, was im Alltag so auf uns einprasselt, was wir sonst so hören. Ich glaube, dass jeder oder zumindest fast jeder von euch heute hier freiwillig sitzt. Aber ich sag mal so, man hat es eben nicht geschafft, wenn man Sonntag kurz vor 10 auf seinem Stuhl sitzt. Denn dann fängt das Eigentliche erst an. Das ist Jesus so wichtig, dass er es mit einer Verheißung verbindet. Wer gut zuhört, dem wird noch hinzugefügt oder hinzugelegt werden. Ende von Vers 24. Das ist ein unglaublich seltsames Wort, was wir heute nicht mehr benutzen. Aber es ist genau das gleiche Wort, das Jesus in einem anderen Zusammenhang gebraucht. Und diesen Vers werden die meisten von euch kennen. Es ist Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach Gottes Reich, so wird euch solches alles hinzugefügt werden. Das gleiche Wort wird hier verwendet. Wir könnten übersetzt vielleicht sagen, dann wird euch Gott reich belohnen. Und auf die Verheißung am Ende von Vers 24 folgt die Erklärung, beziehungsweise die Erweiterung dieser Verheißung. Es ist eine Verheißung mit zweifachem Ausgang. Jesus beschreibt hier zwei Gruppen von Menschen. Einmal die Leute, die haben. Das sind die, die zuhören, die wirklich zuhören, die auf das hören, was Jesus sagt und es sich wirklich zu Herzen nehmen. In dem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld können wir auch so sagen, es ist die Gruppe des vierten Teils des Ackerfeldes, die die Frucht bringen. Und dieser ersten Gruppe gibt Jesus hier diese wunderbare Verheißung. Euch wird hinzugefügt werden oder euch wird gegeben werden. Und was das konkret heißt, erklärt Petrus in seinem ersten Brief, in den ersten paar Versen. Ich lese mal 1. Petrus 1 in den Versen 3 bis 4. Dort erklärt Petrus ein bisschen, was Jesus hier so kurz sagt. Er sagt dort, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Und was ist dann das, was wir hinzugefügt bekommen? Das sagt er in Vers 4. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt ist für uns. Er nennt es unvergänglich, unverwelklich, unbefleckt. Alles, was wir hier auf dieser Welt haben, Geld, Autos, Häuser, Handys, Freundschaften und natürlich auch unser eigenes Leben gehen irgendwann kaputt. All das hat keinen Bestand. Das Geschenk, das Jesus denen verspricht, die wirklich zuhören, das vergeht niemals. Und deshalb lohnt es sich, danach zu streben. Auch wenn es manchmal so unwirklich erscheint und viele Dinge uns so viel reizvoller erscheinen, als jetzt einfach mal gut zuzuhören, wenn Jesus zu uns spricht. Ich habe dieses Gleichnis überschrieben mit leuchtend, aber auch trennend. Das Reich Gottes ist nicht wirklich greifbar. Wir können zum Beispiel nicht sagen, es ist in Gießen, aber nicht in Frankfurt. Und doch ist es sichtbar. Auch das Licht einer Lampe können wir nicht einfangen. Aber wir können viele Dinge sehen, die es erleuchtet. Das Wort Gottes, das Evangelium leuchtet und es bringt zum Vorschein, wie die Leute zu Jesus stehen. Einige nehmen ihn an und denen verspricht Jesus Großes. Andere lehnen ihn ab. Und sie müssen die Konsequenzen tragen, die das mit sich bringt. Wie Paulus im 1. Korintherbrief im 1. Kapitel schreibt, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Kraft Gottes. Auf dieses zugegeben nicht ganz leicht zu verstehende Gleichnis vom Licht auf dem Leuchter folgen noch zwei weitere Gleichnisse, die Jesus erzählt. Und denen wollen wir uns jetzt zuwenden. Und das erste ist das Gleichnis von der selbstwachsenden Saat. Ich habe es unter das Thema gestellt, das Reich Gottes kommt, Gott gewirkt, nicht Menschen gewirkt. Das sind die Verse 26 bis 29. Bei diesem Abschnitt ist es wieder sofort klar, hierbei handelt es sich um ein Gleichnis. Es beginnt schließlich mit den Worten, mit dem Reich Gottes ist es so wie Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Auch die Geschichte, die dahinter steht, ist relativ schnell erzählt. Jesus erzählt von einem Sämann, der Saatkörner aussät und danach eigentlich nichts mehr tut, außer abzuwarten. Während er seinen anderen Tagesgeschäften nachgeht, fangen die Saatkörner an zu keimen und zu wachsen. Und bevor wir uns jetzt fragen, was heißt das, ist es wichtig zu sehen, in welche Situation Jesus hier spricht. Die Juden hatten ganz bestimmte Vorstellungen, wenn sie an das Reich Gottes dachten. Neben vielen anderen Dingen gab es zwei Dinge, die jeder Jude mit dem Anbruch des Reiches Gottes verband. Erstens, das Reich Gottes wird irgendwie irdisch sein. Es wird hier auf der Erde sein und es wird mit der Befreiung aus der Knechtschaft und von den Römern verbunden sein. Und zweitens, das Reich Gottes wird plötzlich in einem Moment in seiner ganzen Pracht und Herrlichkeit und Macht erscheinen. Zwei Punkte. Erstens, das Reich Gottes wird irdisch sein. Und zweitens, das Reich Gottes wird plötzlich erscheinen. Beides war so, aber im Alten Testament nirgendwo versprochen. Und beides sah Jesus auch ganz anders. Und deswegen erzählt er dieses Gleichnis, um zu verdeutlichen, dass das Reich Gottes ganz anders kommt, als sich die Leute das damals so vorstellten. In den Versen 27 und 28a räumt Jesus zunächst mit dem Missverständnis auf, dass das Reich Gottes durch menschliche Kraft hier auf dieser Erde kommt. Die Jünger hofften bis zum Schluss, dass Jesus eine Armee aufstellen würde und so die Römer aus dem Land vertreiben würde. Diese Frage, ob Jesus das jetzt tut, die haben sie ihm sogar noch bei seiner Himmelfahrt gestellt. Aber er tat es nicht, weil sein Reich nicht von dieser Welt ist. Man kann dem Reich Gottes nicht mit weltlichen Mitteln oder Werkzeugen oder Waffen auf die Sprünge helfen. Der Sämann in dem Gleichnis ist wie im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld zunächst Jesus selbst. Jesus selbst, der die Saat ausstreut. Aber auch hier ist in einem weiteren Sinne jeder Mensch gemeint, der das Wort Gottes weitersagt. Was der Prediger ist von der Kanzel, ob es die Leute sind, die Kinderstunde machen oder Jungschar, Jugendkreis oder Seniorenkreis, ob es die Leute sind, die auf der Straße stehen und dort das Wort Gottes verkünden, oder ob es Eltern sind, deren Kindern die gute Nachricht von Jesus Christus weitersagen. Alle diese Leute streuen Samen auf ein Feld. Und das heißt auch diesmal, dass sie natürlich das Wort Gottes weitersagen. Aber diesmal geht es nicht um den Boden, auf den diese Saatkörner fallen, sondern es geht um das Wachstum dieser Saatkörner. Die Pflanzen werden nämlich nicht vom Sämann so aus dem Boden gezogen, sondern sie wachsen, ohne dass der Sämann es weiß. Ende von Vers 27 und von alleine, Anfang von Vers 28. Für von alleine steht im griechischen Urtext ein Wort, das ihr alle kennt. Automate. Man könnte also auch übersetzen, den Anfang von Vers 28, die Erde trägt automatisch Frucht. Wir verstehen dieses Gleichnis nur dann wirklich, wenn wir verstehen, wogegen sich Jesus wendet. Er wendet sich eben gegen diesen Gedanken, menschliche Aktionen könnten das Reich Gottes nach vorne bringen. Dagegen sagt er hier, nein, das Reich Gottes wächst scheinbar von ganz alleine. Jetzt könnte man ja einwenden, ja, aber wir sollen doch bestimmte Dinge tun, nachdem wir das Wort Gottes weitergesagt haben. Zum Beispiel für die Leute beten, dass sie zum Glauben kommen oder im Glauben wachsen. Schließlich muss doch auch ein Sämann seine Pflanzen ab und zu wenigstens gießen. Das stimmt natürlich. Aber es gibt einen wichtigen Unterschied. Es ist in jedem Fall falsch, das Reich Gottes durch selbst ausgedachte Methoden oder Werkzeuge zum Wachsen bringen zu wollen. Es ist nie falsch, für das Reich Gottes zu kämpfen, aber eben mit den Werkzeugen, die uns Gott dazu gegeben hat. Natürlich sollen wir das Wort nicht nur einmal weitersagen, sondern immer wieder. Natürlich sollen wir für Wachstum beten. Natürlich sollen wir das nicht nur tun, sondern es sogar mit Ausdauer tun. Paulus schreibt zum Beispiel in 1. Korinther 3, Vers 6, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. Aber es geht darum, die Mittel, die Werkzeuge einzusetzen, die Jesus uns gegeben hat. Das Problem der Juden war, dass sie sich eigene Werkzeuge ausdenken wollten. Die Pharisäer wollten das Reich Gottes durch das Gesetz ausbreiten. Und alle Juden wollten das Reich Gottes mit dem Schwert aufrichten. Und dagegen sagt Jesus, nein, das Reich Gottes braucht das Wort Gottes. Das Wachstum überlasst ihr bitte mir und meinen Mitteln. Das ist auch für uns heute als Christen nicht immer leicht zu akzeptieren. Gottes Wort, das für unsere Augen auch heute doch noch so klein und mickrig und kraftlos aussieht. Das soll die Kraft haben, das einzige Reich auf dieser Erde zu vergrößern, das wirklich ewigen Bestand hat. Aber es gab noch ein anderes Missverständnis bei den Juden. Ich habe das eben schon gesagt, sie glaubten nicht nur, dass das Reich Gottes durch menschliche Anstrengung und menschliche Mittel gebaut werden kann, sondern auch, dass es ganz plötzlich erscheint. Und dagegen wendet sich Jesus im zweiten Teil des Gleichnisses. Vielleicht habt ihr euch schon mal gewundert, warum er so ausführlich in Vers 28 schreibt, wie sich so eine Pflanze entwickelt. Jesus will hier keine Biostunde halten. Er will damit zum Ausdruck bringen, dass das Reich Gottes an ihrer Frucht zu erkennen ist, an seiner Frucht zu erkennen ist. Aber diese Frucht kommt erst langsam zum Vorschein. Nicht in einem Augenblick, sondern einen Schritt nach dem anderen. Seid geduldig. Ja, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, das sagt Jesus öfters in den Evangelien. Ja, und es wird sich verbreiten, das verspricht er uns. Aber es kommt nicht einfach so, plötzlich vom Himmel gefallen. Sondern es breitet sich langsam aus und bringt Frucht. Es war für mich vor einigen Jahren sehr beeindruckend, wie ein Ältester einer bekannten und großen Gemeinde in den USA erzählte, wie seine Gemeinde in den letzten 20 Jahren gewachsen ist. Wenn man die Gemeinde heute so sieht, denkt man sich, wow, die Gemeinde ist ja super schnell gewachsen. Aber dieser Mann erzählte eine andere Geschichte. Über mehr als 20 Jahre, sagte er, ist die Gemeinde langsam, aber stetig gewachsen. Weil sie als Gemeindeleitung darauf vertraut haben, dass Gott sein Reich auch in dieser Gemeinde bauen wird. Aber eben mit den Werkzeugen, die Gott dafür vorgesehen hat. Dieser Älteste sagte auch, dass das manchmal hart war. Aber dass es es wert ist, weil nur so wahre Gemeinden Gottes wachsen können. Er berichtete dann auch davon, dass es auffällig ist, dass viele Gemeinden in seinem Umfeld viel, viel schneller gewachsen sind, aber auch ganz schnell wieder von der Bildfläche verschwunden sind. Nachhaltiges, wirkliches Wachstum des Reiches Gottes, das geschieht durch das Wort Gottes und es geschieht Schritt für Schritt. Und manchmal ist uns das zu langsam, für Gott ist es niemals zu langsam. Kommen wir als nächstes zur Frucht. Auch unter der Frucht versteht Jesus hier das Gleiche wie beim Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Es sind die Dinge, die Paulus in Galater 5, Vers 22 zusammenfasst, wo er sagt, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Also alle die Dinge, die der Heilige Geist im Leben von Gläubigen wirkt. Aber nachdem die Pflanze Frucht gebracht hat, ist das Gleichnis noch nicht fertig. In Vers 29 heißt es, wenn die Frucht es zulässt, schickt er sogleich die Sichel hin, denn die Ernte ist da. In den allermeisten Fällen ist Erntezeit in Gleichnissen der Gerichtstag, also der Tag, wenn Jesus wiederkommt und alle Menschen zu sich holt und dann Gericht über sie hält. Und diesen Gerichtstag wird Jesus dann halten, wenn die Frucht es zulässt. Wir könnten auch sagen, dann, wenn das Reich Gottes sich so auf dieser Welt ausgebreitet hat, wie es Jesus gefällt, dann ist der Erntetag, dann ist Tag des Gerichts. Wie weit das hin ist, wissen wir nicht und deswegen wissen wir auch nicht den Zeitpunkt, wann das sein wird. Aber wir können uns sicher sein, dass das Reich Gottes bis zu diesem Tag bestehen wird und wir können uns sicher sein, dass dieser Tag einmal wirklich kommen wird. Und an diesem Punkt kommen wir zum letzten Gleichnis. Das ist das Gleichnis vom Senfkorn. Und ich habe es überschrieben mit, Das Reich Gottes ist klein am Anfang, aber groß am Ende. Auch hier ist es klar, dass Jesus ein Gleichnis erzählt. Diesmal leitet er es mit einer rhetorischen Frage ein. Er fragt, womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Vers 30. Auch in diesem Gleichnis geht es um ein Saatkorn und auch diesmal geht es darum, was am Ende dabei herauskommt. Aber während beim Gleichnis von der selbstwachsenden Saat, also das, was wir eben gesehen haben, das Wachstum im Vordergrund steht, also was passiert so während der Wachstumsphase, steht diesmal im Vordergrund, was ist am Anfang da, im Vergleich zu dem, was ist am Ende da. Am Anfang steht das Senfkorn. Das Senfkorn ist ein Saatkorn, das für seine geringe Größe damals in Israel sprichwörtlich war. Es ist zwischen einem und anderthalb Millimetern groß. Also wirklich ziemlich klein. Was Jesus hier also sagen will, ist Folgendes. Das Reich Gottes sieht anfangs nach gar nichts aus. Und wenn wir ehrlich sind, das stimmte. Da ging ein Zimmermann predigend durch die Gegend und scharte 12 ganz normale Männer um sich. Dabei tat er Wunder, predigte seltsame Dinge und behauptete, er sei kein normaler Mensch, sondern Gottes Sohn. Die Reaktionen der Leute waren verschieden. Die einen fanden ihn zumindest eine Zeit lang toll, andere bemitleideten ihn, andere hielten ihn für verrückt. Aber schlussendlich fingen ihn die meisten Leute an zu hassen. Und so jemand soll ein König sein? Der römische Statthalter Pilatus fand das so amüsant, dass er ein ironisches Schild über diesen Mann anbringen ließ, als er ihn zum Tode verurteilt hatte und ihn an ein Kreuz hatte schlagen lassen. Und auf diesem Schild stand spöttisch: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Was für ein lächerlicher König. Jesus war sich darüber bewusst, dass sein Reich weltlich gesprochen, zumindest zu diesem Zeitpunkt, nach gar nichts aussah. Und deswegen vergleicht er es mit einem fast unsichtbaren Senfkorn. Aber dieses Senfkorn hat eine Besonderheit. Obwohl das Saatkorn so unglaublich klein ist, ist die Pflanze, die daraus entsteht, ziemlich groß. Zwischen einem halben Meter und 3 Metern wird so ein Senfstrauch und zählt damit zu den größten Sträuchern, die es gibt. Jesus sagt hier also, auch wenn das Reich Gottes jetzt sehr mickrig aussieht, ist das, was daraus entsteht, doch ziemlich groß. Es wird nicht durch ein großes Reich ersetzt werden. Es ist nicht so, dass am Anfang ist Jesus da und hat eben ein kleines Reich, was nach nichts aussieht, und irgendwann kommt dann ein großes Reich, was ihn ablöst. Sondern was er durch dieses Gleichnis vom Senfkorn zum Ausdruck bringt, ist, dieses kleine Reich hat schon dieses Potenzial in sich, ein riesengroßes Reich zu werden. Und er sagt damit, ich, meine Jünger und die paar anderen Leute, die wirklich an mich glauben, die werden der Ausgangspunkt für etwas ganz Großes sein. Und wenn wir die Geschichte weiter angucken, dann war es auch so. Waren die 12 Jünger anfangs Versager, befähigte sie Jesus dazu, das Reich Gottes nach seiner Himmelfahrt in die ganze damals bekannte Welt zu tragen. Bereits weniger als 100 Jahre nach dem Wirken von Jesus gab es in allen Städten im Mittelmeerraum Gemeinden. Heute sind von ungefähr 6 Milliarden Menschen auf dieser Erde ca. 2 Milliarden Christen. Ich bin mir bewusst, dass es gerade in unserem Land viele nur auf dem Papier sind. Auf der anderen Seite ist die Zahl gewaltig. Und gerade wenn wir nach Afrika, Südamerika oder vor allem zurzeit nach China gucken, sehen wir, wie massiv sich das Reich Gottes dort zurzeit verbreitet. Ich bin mir auch darüber im Klaren, dass vieles, was sich Christentum nennt, beziehungsweise Reich Gottes nennt, alles andere als gut ist. Und natürlich ist im Namen des Christentums auch viel Übles geschehen. Aber im Vergleich zu dem kleinen, unscheinbaren Anfang vor 2000 Jahren in Kanaan ist das Reich Gottes mittlerweile wirklich ein ausgewachsener Senfstrauch geworden. Wenn ich an Deutschland denke, bezweifle ich meistens, dass es hier noch einmal eine Reformation geben wird. Aber denken wir uns doch mal in die Jünger rein, als sie dieses Gleichnis hörten. Haben sie vielleicht genau wie ich heute gedacht, aber Jesus, wie soll das denn gehen? Wie soll aus unserem senfkornkleinen Haufen jemals ein schattenspendender Strauch werden? was sie nachher an Pfingsten erlebten und danach erlebten, das war nicht immer einfach. Aber es übertraf alles, was sie vermutlich damals vom Reich Gottes erwarteten. Wir sollten Gott öfters Großes zutrauen und für Großes beten. Ich weiß persönlich nicht, ob Gott noch einmal eine Reformation in unserem Land schenken wird, aber die Geschichte des Senfkorns zeigt, dass er aus Kleinem Großes entstehen lassen kann. Der Senfstrauch war aber nicht nur einfach da, sondern Jesus sagt weiter, dass er ein Schutz für die Vögel des Himmels war, die darin bzw. darunter ihre Nester bauen konnten. Und dieses Bild von den Vögeln in Bäumen, das kommt im Alten Testament öfter vor. Die Leute kannten dieses Bild. Und was es im Alten Testament immer meint, ist, dass Menschen Schutz finden bei Gott. Der Prophet Hesekiel zum Beispiel schreibt an einer Stelle bildhaft über die Zukunft von Gottes Kindern: Auf dem hohen Berg Israel will ich den Zweig pflanzen, damit er Zweige treibe und Früchte bringe und zu einem prächtigen Zedernbaum werde, dass allerlei Vögel und allerlei Geflügel unter ihm wohnen und unter dem Schatten seiner Äste bleiben können. Diese Vögel sind also du und ich und mit uns alle Menschen, die mit uns zum Reich Gottes gehören. Es sind Leute, denen Gott Schutz, Trost und Geborgenheit zusagt. Anstatt zu versuchen, das Reich Gottes mit eigenen Mitteln zu bauen, sollten wir uns daran freuen, dass Gott selbst sein Reich baut. Für uns, seine Kinder, zu unserem Besten. Amen.